vorhin fünf Reihe, die ich in Serbien gegeben hatte, als ganz Serbien in den Nachwehen des Krieges lag. Viele Menschen kamen zu dem damaligen Zeitpunkt zu unserem Tempel und nach den großen Konzerten, die wir gaben, zu mir dann persönlich unter die Bühne mit der Frage, wie sie ihren Platz im Leben finden könnten. Zu der damaligen Zeit war eben durch das Kriegsgeschehen vieles in Unruhe gekommen. Manche Leute wurden über Tag sehr arm. Viele so arm, dass sie Schwierigkeiten hatten, noch weiter zu essen. Ich habe jedoch auch während meiner Vortragstätigkeit im sogenannten geordneten Westen immer wieder Menschen getroffen, die eine Art Unbehagen hatten mit ihrem Leben, was sie bis dahin führten. Und wie soll ich mich ausdrücken, die nach einem Platz in ihrem Leben suchten. Viele haben mir gesagt, was mich am meisten stört im Leben, ist diese penetrante Lüge. Diese Lüge, die in alle Bereiche unserer Gesellschaft gehen. Diese Lüge, die verhindert, dass wir uns dem Eigentlichen zuwenden. Entweder persönlich oder auf einer, wie soll ich mich ausdrücken, kollektiv einer gesellschaftlichen Ebene. Diese Lüge, die plötzlich platzt mit dem, was Goethe nennt, dem größten Beunruhiger unseres Daseins, wenn der Tod einbricht in unser materielles Dasein, sind wir gezwungen, ganz plötzlich zu merken, dass wir in einem Ozean des Vergänglichen sind. Das sagt, wenn der Tod kommt, geht das nicht ohne die allergrößte Erschütterung für die Hinterbliebenen vollstatten. So, heute möchte ich sehr gerne darüber sprechen, wie man seinen Platz finden kann im spirituellen Leben, und auch wenn manche von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen schon felsenfest davon überzeugt sind, dass sie genau den richtigen Platz gefunden haben, möchte ich diese Zuhörer ein wenig beunruhigen. Wie es nun mal die Natur von besitzlosen Wandermönchen ist, die nun mit der Philosophie und der Ewigkeit verheiratet sind. Gut, ich merke aber gerade, dass dieser Arrangement nicht gut ist, weil es fast eine unsichtbare Wand zwischen uns aufbaut. Ich kann in meine Notizen hier so irgendwie hier so hinbringen. Brauche sie hoffentlich nicht allzu oft. So ist es irgendwie auch in der Kommunikation. Lass mich jedoch, bevor ich mich diesem Thema zuwende, noch kurz meine achtungsvollen Ehrbietungen meines spirituellen Meisters darbringen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavani Haskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda niemals in einen Hare Krishna Tempel begeben würden, kennt die Situation oder Augenblicke im Leben, wo man von einer großen Inspiration und einem großen Enthusiasmus gepackt ist. Und sehr oft kommen diese Augenblicke im Leben oder Situationen im Leben dadurch zustande, dass man das Gefühl hat, am richtigen Ort zu sein, am richtigen Platz in seinem Leben zu sein, richtig verbunden zu sein mit anderen. Ich möchte euch gerne zwei Beispiele dafür geben, wie man dadurch, dass man am richtigen Ort ist, eine unglaubliche Kraft erhält, eine große Inspiration von seiner Umgebung und einfach von der Tatsache, dass man richtig platziert ist im Leben. Ich möchte zunächst einmal das Beispiel eines Musikers geben, der mit seinem Instrument in einer Symphonie spielt, einen Platz in der Symphonie hat und dann seinen kleinen Beitrag inmitten einer großen Bemühung hineinsetzt und mit seinem Beitrag eine unglaubliche Wirkung kriegt. Es gibt diese Aufnahme von Karl Orff, Carmina, Bulina oder so, wo an einer Stelle, es ist eine Musik, die sich dramatisch steigert, an einer Stelle kommt ein Paukenschlag. Boom! Und dann geht das los. Dann sieht man die Universen durcheinander wirbeln. Die Gefühle der Zuhörerschaft werden fast entfesselt. Das ist fast wie eine Psychotherapie, dieses Stück. Setzt unglaublich etwas in Bewegung. Ein Künstler weiß, dass wenn er einen Pinselstrich genau richtig platziert in einem Gemälde, dann sammelt sich plötzlich das ganze Gemälde neu und wird in seiner Aussage unglaublich kraftvoll. Nun, viele von euch sind keine Musiker und keine Maler und mögen mit diesem Beispiel nicht so viel anfangen können. Ich möchte deswegen etwas aus dem Handwerkergewerbe als Beispiel auch noch herbeizitieren. Es ist so, dass rein physikalisch und handwerklich, ich will es so erklären. Stellt euch bitte zwei Bretter vor. Das eine Brett ist in der Lage, 70 Kilogramm zu tragen. Das zweite Brett ist in der Lage, 50 Kilogramm zu tragen. Wie viel können beide Bretter zusammentragen, also wenn man sie übereinander legt? Nun, jeder meiner Zuhörer, sehr oft werden meine Zuhörer, die ich in den verschiedenen Städten der Welt treffe und diese Frage stelle, fast agitiert. Das ist eine Denkaufgabe für die dritte Schulklasse. 70 und 50, das kann man leicht zusammenzählen. Das gibt kratz 120. Aber hört und staunet, wenn ihr die Bretter übereinander legt, vielleicht noch ein bisschen Klebstoff dazwischen tut, könnt ihr sie mit 400 bis 500 Kilogramm belasten, nicht mehr 120. Dadurch, dass die Bretter in einer richtigen Beziehung zueinander stehen, dadurch, dass plötzlich, wie soll ich mich ausdrücken, die an einem gewissen Platz, also übereinander in diesem Fall, sind, gewinnen die an einer unglaublichen Energie und unglaublichen Kraft. Teilhard de Chardin, also ich kann überhaupt nicht Französisch, aber so ähnlich mal das klingen. Wie sagt man Teilhard? Teilhard? Doch nicht niemals Teilhard. Yes, genau. Sagst du das bitte nochmal? Das werde ich niemals sagen können, so schön wie du. Aber, ja. Hat er gesagt, höheres Sein ist höheres Vereintsein. Wir im spirituellen Leben erfahren das auch. Wir versuchen uns unseren Platz zu finden, Verbindung mit Gott, und plötzlich gewinnt ein einfacher Maurergeselle die Situation eines Mönches, der in der Lage wird, durch seine Aussprüche, Leute zu bewegen und auch den spirituellen Weg zu tun, zu richten. Ich glaube, ihr könnt ungefähr euch vorstellen, in meiner Vorlesung über den Platz im Leben möchte ich Wert darauf legen, dass den Platz zu finden bedeutet, immer ein Verbundensein zu finden. Am idealsten mit der höchsten Persönlichkeit, mit dem höchsten Sein, mit Gott. Höheres Sein bedeutet ein höheres Verbundensein. Ich darf das in meinem eigenen Leben konstatieren. Ich bin jetzt seit etwas über 25 Jahren im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und ich merke so langsam, wie durch diese Verbundenheit mit Krishna wunderbare Dinge im Leben geschehen. Ich habe es immer so erklärt, diesen Punkt. Beispiel aus meiner eigenen Kindheit. Ich fuhr gerne Rad und machte mir Gedanken darüber, wie ich schneller fahren konnte. Kinder wollen immer sehr schnell sein und kamen auf Ideen, wie denn freihändig einen Berg runterfahren und so weiter. Aber die beste Idee war, als ich diesen Punkt verstand, über den ich heute vorlese, ich packte mich einfach am Lastwagen an, hinten, und dann ging es mit 100 Stundenkilometer durch die Gegend. Man musste abwarten, wo mein Berg so hoch kam und eine Kurve war, dass sie ganz langsam war, und dann einfach zugegriffen und ab die nicht, das war ist ein einfaches höheres Sein, also in dem Fall Geschwindigkeit war möglich durch ein höheres Verbundensein. Für jeden, und hier wird es jetzt interessant, für jeden ist jedoch dieses höhere Verbundensein eine ganz und gar individuelle Angelegenheit. Jeder von euch, damit meine ich auch jede von, also auch die Kinder und die noch nicht geborenen Kinder, sind an ihrem ganz spezifischen Ort am stärksten. Das muss ein ganz spezifischer Ort sein. In Indien wird die Geschichte erzählt von einem König, der sich nicht sicher war, ob er in seinem Leben richtig situiert war. Und der jeden Heiligen, der durch das Land kam, eine Frage stellte: Sag mir, was ist das Beste für mich? Soll ich als König die Welt beherrschen oder mich vielleicht von der Welt zurückziehen und ein Asket werden? Und so viele Heilige, wie er fragte, so viele Antworten bekam er, bis er einen ganz besonderen Heiligen traf, der ihm die Antwort sagte: Jeder ist an seinem Ort am stärksten. Da sagte der König: Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, was ich tun soll. Komm mit mir, das musst du lernen. Gut, sagte der König, und wie lange? 3 Monate. Legt ein Königsamt in die Hände der Minister und geh mit mir. So, sie wanderten lange, bis sie zu einem Marktplatz kamen, an dem ausgerufen wurde, dass eine Hochzeit stattfinden sollte. Die Hochzeit der Prinzessin des Landes das war eine besondere Hochzeit, mit demjenigen, den sie sich ausersehen hatte. Alle Prinzen der benachbarten Länder waren angekommen, sie standen spalier, in ihrer besten Aufmachung, in ihrem vornehmsten Gesicht, und die Prinzessin kam vorbei, sie wurde auf einer Sänfte vorbeigetragen. Nun, sie schaute immer aus der Sänfte so heraus, schaute sich den jeweiligen Prinzen an, wurde alle angekündigt, erst hochwürden aus dem Basel, also aus dem so und so Raum und so weiter und so fort. Nicht? Und, aber bei dem einen, wo sie schaute, gefiel ihr das Gesicht nicht. Bei dem anderen der Verstand nicht. Und noch ein anderer Ruch verwegen aus dem Mund. Nicht? War auch nicht passend. So lehnte sie alle ab, bis die Sänfte zu einem Ort am Marktplatz getragen wurde, wo ein Asket stand, der sich das Ganze so aus zu Lernzwecken anschaute. Nicht? Das Asket bedeutet lebenslanges Zölibat, die heiraten nicht mehr, die sind drüber weg, sozusagen. Die haben keine Anziehung zum anderen Geschlecht, weil sie einfach alle als ewige Teile Gottes sehen und die Körper ja als zeitweilige Kostüme, die wir brauchen auf unserer Reise in die, zu unserer spirituellen Erfüllung. Nicht? Und, aber in diesen Asket ausgerechnet verliebte sich unsere Prinzessin. Und sie nahm ihre Gelande, es gibt so eine bestimmte Gelande, die man dann dem Ausgewählten so um den Hals hängt. Nicht? Und der wich zurück, als wäre das Schlimmste, was ihm passieren könnte, eine Gelande aus Blutegeln. Und die Prinzessin war also tot, er dachte, das wäre so ein bisschen in den Haschmich, ich bin der Frühling einzuordnen, diese war erhalten und sprang also enthusiastisch aus der Sänfte heraus und ihm nach und er wurde noch beunruhigter. Priya Krishna schaue ich schon kritisch an, dass ich das nicht aber noch beunruhigter und sich hin und das sah jetzt der Vater, der die Situation total falsch verstand und sagte, also er dachte, der Asket fühlte sich zu arm, weil es doch recht teuer ist, mit einer Prinzessin zusammenzuleben, die haben entsprechende Ansprüche schon und der sagte, schwur also von diesem Tag an verspreche ich, dass der junge, schöne Heilige ab sofort die Hälfte meiner Schatzkammer bekommt und nach dem Leben, nachdem ich unter die Erde komme, kriegt er alles. Aber der Asket rief aus, willst du mich mit der goldenen Fessel an das Sangsara ketten? Sangsara ist der Kreislauf von Geburt und Tod. Und total vehement entschloss er sich, riss einfach aus zu Deutsch, wie sagte er, suchte sich einen Pfad und ging in den Wald. Die Prinzessin gab jedoch nicht so einfach auf und folgte dem Asketen in den Pfad in den Wald. So, unser König, der nicht wusste, wo sein Platz im Leben war, und dann der Lehrer war von diesem Heiligen, der vorbeigekommen war, schaute sich das an. Es war eine total peinliche Situation, nicht? Und der Heilige sagte zu ihm, das ist interessant, lass uns dann nach dem nachgehen und sehen, wie es endet. Prinzessin. Und sie ging diesem Paar, was niemals zusammenfinden sollte, nach. Die Nacht kam auf und die Prinzessin suchte immer noch und fand ihn nicht, ihren schönen Heiligen nicht. Und unser Sadhu mit dem König holte dann auf und sie trat, die Prinzessin sagte, meine liebe Prinzessin, morgen kannst du weitersuchen, aber jetzt ist die Nacht. Lass uns zusammenrücken und die Nacht zusammen unter diesem Banyanbaum verbringen. So. Richtete die Prinzessin, schaute sie an und des vertrauenswürdigen Menschen waren aber sie entschlossen. Und sie machten ein Nachtlager und dann sprach der Heilige zu dem König, der in Verkleidung war, der aussah wie ein armer Fakir vielleicht, und zu der Prinzessin und hört gut zu, was er sagt. Er sagte, schaut, das Kind ist an seinem Ort. Weil er seinen Platz gefunden hat im Leben, ist er so stark, dass er allen weltlichen Schätzen entsagen kann. Für ihn ist Reichtum und Position eine Fessel, die zwar golden angemalt ist, aber ihm seine Freiheit raubt. Und weil er so stark ist, weil er richtig situiert ist. Für ihn ist die Askese das Beste. Deswegen hat er die Kraft, Nein, Danke zu sagen zu dem, wonach die ganze Welt begehrt. Prinzessin, dein Platz ist es niemals im Wald zu sein mit dem Asketen. Du wirst verkümmern, emotionell, du wirst ausgemagert werden, du wirst traurig werden. Du musst auch deinen Platz finden. Und König, du musst
deinen Platz finden. Und nun sagte der Sadhu, auf Wiedersehen, ihr braucht mich nicht mehr. Und ging weg, obwohl Nacht war. Und der König und die Prinzessin sprachen die ganze Nacht, wie solche Geschichten an sich haben. Und am Morgen wussten sie, was sie zu tun haben. Sie heiraten sich beide und lebten von da in Glück und Leid. Mit anderen Worten, hier hat ein Asket gesprochen, der auch zu der besten Ehe, der nicht übersehen kann, dass es da auch um gewisse Reibereien geht, die manchmal heftig sind und manchmal verschwinden. So, aber das war der Asket. Wenn ein Haushälter diese Geschichte erzählt hätte, hätte er gesagt, und von da an lebten sie glücklich, weil sie wohl situiert werden. Versteht ihr? Auch in diese Geschichte möchte ich das einblenden, was das Thema unseres Vortrages ist. Jeder ist an seinem Ort am stärksten und hat von seinem Ort die Perspektive, mit der er das Leben so leben kann, sodass er sich wohlfühlt und genau weiß, was zu tun ist und was nicht. So, nun, wenn wir darüber sprechen, dass jeder an seinem Ort am stärksten ist, dann ist es sehr oft so, dass Menschen, diesen Ausspruch hören, sagen, ja, wo ist denn mein Ort? In Indien oder besser in der Schweiz? Muss ich vielleicht meine Arbeitsstätte ändern? Jetzt bin ich Coiffeur oder wie das heißt, Friseur in Norddeutschland. Vielleicht sollte ich lieber für die Salatabteilung in einem Restaurant bei Mövenpick sorgen. Vielleicht ist das mein Platz. Oder ist mein Platz vielleicht, sollte ich heiraten, wie in der Geschichte, oder sollte ich lieber mir jetzt also safranfarbene Gewänder anziehen, wie ein Asket, als, und so weiter und so fort. So können wir nicht an diese Frage rangehen. Wo ist der Platz? Die chronische Krankheit des westlichen Menschen ist, dass er immer nach seinem Platz in der äußeren Welt sucht. Im Berufsleben oder im bei der Wohnungssuche, in irgendeiner Gegend, Vorstadtgegend mit entsprechenden Schrebergärtchen, da fühlt sich einer hingezogen. Da, so findet man nicht seinen Platz im Leben. Wenn es ums Leben geht, dann geht es um letztendlich ein großes Thema. Es geht um die Frage, was ist denn eigentlich unser Leben? Dann erst, wenn wir diese Frage gelöst haben, dann erst können wir uns daran machen, unseren Platz zu finden. Was bedeutet Leben überhaupt? Diese Frage kann man aus verschiedenen Perspektiven angehen. Ich möchte sie mal, man könnte sie biologisch definieren, diese Frage. Ja, Leben bedeutet, dass Organismen ihre Funktionen ausüben, dadurch, dass sie eine entsprechende Atmosphäre um sich haben, die richtige Nahrung, das richtige Wasser. Das ist Leben, könnte man sagen. Es gibt andere Definitionen. Leben findet statt, so würde der Physiker sagen, an der Grenze zwischen der Feststruktur und dem Chaos. Ich möchte das jetzt nicht erklären, weil das sehr für Wissenschaftler, da müsste der Dahlhaar kommen und die Vorlesung geben, um das zu erklären. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen von dem, was Leben ist. Aber die höchste Definition und von einer Definition, die ich verwenden möchte, ist, Leben ist, wenn die Seele mit dem Körper in Verbindung ist und Tod eben das Gegenteil vom Leben ist, wenn die Seele nicht mehr mit dem Körper in Verbindung ist. In unserer westlichen Kultur sagen wir sehr oft, ja, mit der Seele, ich bin Schweizer und habe eine Seele. Oder ich bin Mann, ein Mann, sagen wir, Hermann, und hab eine Seele. Aber das letztendlich aufgeklärte spirituelle Wissen bedeutet, ich bin Seele und habe einen Körper. Also ich bin eine Seele und habe einen Schweizer oder eine Schweizerin. Oder ich habe also diese Namen, diese Bezeichnung. Oder ich bin Seele und habe einen Hermann.
Oder ich bin Seele und habe eine Monika. Interessanter Ansatzpunkt. Hier wird also die Betonung umgewichtet. Die ganze Betonung wird auf die Seele, auf unsere spirituelle Existenz gerichtet. Die Heiligen Schriften Indiens sprechen uns auch so an. Sie sagen, o Kinder der Unsterblichkeit. Es gibt den Film Kinder des Olymps. Das ist ein riesen Filmschlager gewesen. Aber nein, die Vedas sagen, o Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im Königreich Gottes lebtest. Nach dieser Betrachtungsweise sind wir ewige Seelen, die für die Zeit eines Lebens, eines materiellen Lebens, eben den Körper beinhalten. Ich sehe, hier sind noch Gäste, es ist ein bisschen wenig Platz, aber wir können das verändern. Wir können noch ein bisschen nach vorne kommen, dass ihr, ist außerdem schöner, wenn ihr dabei seid. Das ist irgendwie so, wenn ihr es in einem anderen Raum ist. Rückt doch noch ein bisschen vor, dass wir noch Gäste für unseren Platz finden, für unsere Nachtzügler. Wow. Manche sagen, das ist Leben, das Schreien eines Babys und das Stöhnen eines Sterbenden. Es gibt da verschiedene Definitionen, aber das spirituelle wäre, wenn die Seele, die unsterbliche Seele, mit dem Körper in Verbindung ist, das ist Leben. So, wir müssen uns also, wenn wir wirklich unseren Platz finden, Fragen stellen über das unsere spirituelle Entwicklung, dass wir selbst verwirklicht werden und tatsächlich uns erkennen können als ewige Seele, als ein Teil Gottes. Höheres Sein, wenn ich das noch einmal sagen darf, ist höheres Verbundensein. Ich meine, manche Leute definieren sich als Schweizer, weil sie die Verbindung zur Schweizer Nation sehr stark empfinden. Manche, das sieht man bei uns in Heidelberg, wo wir unseren Tempel haben, definieren sich als Musiker, weil sie sich zur musikalischen Welt verbunden haben. Da gibt es welche, die Heidelberger Hauptstraße auf und ab gehen, immer mit einem Musikkoffer, wo sie einen Gitarrenkoffer oder einen Posaunenkoffer, weil sie sich eben als Musiker definieren. Einmal habe ich mal so getroffen und habe gesagt, kann ich dein Instrument mal sehen? Ich war nämlich Violinist früher, nicht sehr gut, aber doch zumindest über dem Störungsfrequenzen lag ich. Und dann hat der eine mich gefragt, hat gesagt, also du, mein Musikkoffer ist leer, da gibt es nichts zu sehen. Ich habe den nur, weil ich eben Musiker bin, immer dabei und dass andere Leute das auch sehen. Nicht? Die sind dann verbunden. Für sie ist ein höheres Sein, verbunden, sich mit der Musikwelt verbunden zu fühlen und das auch zu zeigen, ihre Zugehörigkeit. Es gibt Abzeichen, zum Beispiel in Deutschland ist das Fußball sehr wichtig. Also da, wenn die Leute sich vorstellen, die zu diesem Genre der Menschen gehören, dann sagen, ich fühle mich enorm verbunden mit dem HSV-Sportverein, wo Uwe Seeler kickt, nicht? Und so weiter. Nicht? Aber im spirituellen, im höheren Bereich, also findet man in dieser Welt unglaublich, jeder hat so sein Abzeichen, seine Art, wie er sich kleidet, womit er zum Ausdruck gibt, in welche gesellschaftliche Horde er reinfällt, nicht? Und so weiter. Auch wir machen das zum Teil. Leute, die sich dem Krishna-Bewusstsein nahe finden, denen ist nichts wichtiger, als ihre Äußerlichkeit dementsprechend darzustellen und vergessen manchmal das Herz dabei. Manchmal aber nur. Es geht darum, Sein wird oft mit Verbundensein definiert. Und wenn wir über das spirituelle Leben sprechen wollen, dann müssen wir sagen, dass man sich verbindet mit Krishna. Das ist eine spirituelle Verbindung. Wenn wir sagen, ich habe eine Verbindung mit Gott, eine Beziehung zu Gott, ist das keine Blutsverwandtschaft. Nicht zum Beispiel, ihr alle habt eine Beziehung zu eurer Schwester und eurem Bruder und eurem Vater. Verwandtschaft wird im Dictionary so definiert, es ist eine Blutsverwandtschaft oder verwandt ist man durch Einheiraten. Ich zum Beispiel habe das neulich erfahren, ich war in Hamburg wieder und plötzlich bin ich umzingelt von drei Buben, Strambuden, und die sagen, Onkel, 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 zu mir. So kann man mich also auch sehen, habe ich mich da gefühlt. Nicht? Das waren meine Neffen, blutsverwandt mit mir, und dadurch kam dieser freudige Ausruf, Onkelchen, Onkelchen, als ich mich zunächst einmal gewöhnen musste. Ich bin es nicht gewohnt, so in diesen Verwandtschaftskreisen zu intensiv zu kursieren. Verwandtschaft, wenn wir sagen, wir sind alle verwandt mit Gott, heißt es nicht so eine Blutsverwandtschaft oder durch eingeheiratet sein. Verwandt ist auf der spirituellen Ebene. Nicht der materiellen Ebene, nicht der Blutsverwandtschaft. Und wenn wir diese Verwandtschaft, diese Beziehung, dieses Verbundensein, diese Connection verspüren wollen, müssen wir selber auf die spirituelle Ebene kommen, sonst spüren wir davon nichts und denken, wir sind Schweizer. Skandal. Sonst definieren wir uns in Verbindung mit nicht so den höheren Seinsebenen, nicht den spirituellen Ebenen. Also höheres Sein ist höheres Verbundensein. Yoga sagen wir dazu. Wenn man deswegen seinen Platz im Leben finden will, ist es ganz wichtig, dass man auf der spirituellen Ebene seinen Lokusstandi, seinen Standpunkt oder seinen Ort findet. Man muss auf der spirituellen Ebene verankert sein, sonst geht das nicht. Sonst finden wir immer einen Platz in der materiellen Welt, versuchen uns da zu arrangieren und merken nach einer gewissen Zeit, dass unsere Erwartungen, unsere tiefsten Wünsche nicht erfüllt sind. Weil wir einfach nicht in unserer natürlichen Atmosphäre sind. Ich hatte, als wir gesungen hatten, darüber gesprochen, wie ein jemand, der im Ozean ist, eigentlich immer, auf jedenfalls längere Sicht gesehen, sich an einem unnatürlichen Ort befindet und deswegen das Wasser verlassen will. So ist es auch mit Menschen, die ihren Platz in der materiellen Welt versuchen zu finden. Weil die materielle Welt nicht unser natürlicher Ort ist, weil wir spirituelle Seelen sind, Teile Gottes, Bewohner des ewigen Königreiches Gottes, werden wir hier nie einen richtigen Ort finden. Ich sehe das sehr oft unter meinen Schülern, die sich versuchen, in der Welt zu organisieren oder zu orientieren, die plötzlich eine neue Sache zu dem Ein und Alles machen. Vielleicht hängen sie an einem medizinischen Präparat, was sie hochjubeln und dem einen großen Stellenwert geben. Oder sie fühlen sich hingezogen zu ihrem sozialen Milieu, aus dem sie kommen, und wollen wieder in die klassische Musik einsteigen, weil sie das so angeklassigt hat damals. Nicht? Und andere in ihrem Leben wollen Situationen finden in dieser Welt, die ihnen irgendwie ihren Platz in dieser Welt klar macht. Aber das geht nie. Wir werden niemals als spirituelle Seelen, als Teile Gottes in dieser Welt die ideale Situation finden. Ja, diese Welt ist so eingerichtet, dass wir sie hier nicht finden können, dass sie uns ermutigt, dass wir in den spirituellen Bereich schauen. Vom höchsten Planeten nämlich bis zum niedrigsten. Und da haben wir wirklich alle Orte im Universum drin. Und, alle sind Orte des Leides, wo sich Geburt und Tod wiederholen. Und wir als ewige Seelen suchen nach diesem permanenten, ständigen Erfülltsein. Was, wie gesagt, eben in dem spirituellen Bereich nur möglich ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Nun, wenn man seinen spirituellen Platz finden will, ist es deswegen wichtig, dass wir bei uns dass wir auf der spirituellen Ebene anfangen. Und dies können wir tun, indem wir ein wichtiges Konzept lernen in unserem Dasein. Im materiellen Bewusstsein kann sich kaum ein Mensch als Diener sehen. Im materiellen Bewusstsein versuchen wir uns als Meister zu sehen. Ja, ich glaube auch, weil da eine gewisse Unruhe ist. Ich bin gleich fertig. Ihr müsstet nochmal aufrücken, sodass ihr müsstet euch entscheiden, wie man in Norddeutsch sagt, rein oder raus. Wir müssten die Tür schließen. Warte bitte noch, weil da Gäste sind, die gerade noch rein wollen, glaube ich. Kommt doch noch ein bisschen nach vorne. Ich habe zwar manchmal so ein paar besondere Ausdrücke, die nicht so angenehm sind, aber sonst bin ich ein angenehmer Mensch. Also ihr braucht keine Angst daran. So, es geht also darum, dass wir zunächst einmal auf der spirituellen Ebene unseren Platz gewinnen. Und wie ist das möglich? Was ich jetzt sagen möchte, ist eines der entscheidendsten Verständnisse für spirituelle Leben. Ja, jemand, der das nicht so sehen kann oder sagen, verstehen kann, wird große Schwierigkeiten haben in seinem spirituellen Leben und sich nicht auf der spirituellen Ebene situieren können oder platzieren können. Im materiellen Bewusstsein gibt es zwei so psychologische Grundzüge. Wir versuchen zu genießen, wie das Freud schon gefunden hat. Wir versuchen, das Maß an Freude zu steigern, indem wir das Maß an Leid reduzieren. Ich glaube, das ist verständlich. Ich merke das hier sogar beim, wenn ihr sitzt, manche von euch wackeln von der linken Gesäßhälfte auf die rechte, um eben ihren Platz zu finden und merken, dann zwickt es hier, dann zwickt es da. Also, nicht, es ist so, dass man da, wie soll ich mich ausdrücken, man will, man muss, um dieses Leben zu führen, den Genuss, man versucht den Genuss zu steigern und das Leid zu reduzieren. Und die nächste Mentalität, die man im materiellen Bewusstsein hat, ist, dass man versucht zu beherrschen, zu kontrollieren. Man könnte dazu böse sagen, zu manipulieren, und gelinde sagen, zu organisieren. Also es ist ganz, gibt da viele Ausdrücke, gemäßigte und gesteigerte. Aber im Grunde genommen nach der Philosophie, zumindest nach der Sicht der Vedas, ist es so, dass man versucht zu kontrollieren. Das ist das Wort, was ihr auch in der Bhagavad Gita findet, die Ishvara-Bhav zu entwickeln, die Gemütsstimmung oder Haltung oder Einstellung, dass man die Dinge in die Hand nehmen muss, kontrollieren muss, organisieren muss. Nun, im materiellen, das ist, was im materiellen Bewusstsein stattfindet, zu genießen und zu kontrollieren. Und im spirituellen Leben versucht man zu dienen. Zwischen dem materiellen Bewusstsein und im spirituellen Bewusstsein befindet sich eine Grenze, noch besser bewacht als die irgendeine Staatsgrenze. Diese Grenze ist das falsche Ego. Wenn wir also von dem materiellen Bewusstsein ins spirituelle gehen, müssen wir durch diese Grenze der Identifizierung hinweggehen. Wenn jemand sich zum Beispiel identifiziert als ein erfolgreicher Materialist, wenn das die Identifizierung ist, dann wird es schwierig sein, diese beiden Stimmungen zu genießen und zu kontrollieren, aufzugeben. Erst jemand, der sich als, sagen wir, Teil Gottes sieht, wird in die spirituelle Bewusstsein, wird durch diese Grenze hinwegkommen und sich als Diener sehen können, als Dienenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Im spirituellen Leben muss man sich als Diener sehen. Man fragt sich, was habe ich heute für Krishna getan? Was habe ich heute für andere getan? Im materiellen Bewusstsein fragt man sich am Ende des Tages, ja, was ist für mich rausgekommen heute am Tag? Ich mal schnell durchrechnen. Also ich habe dieses Wort, dies gehört und jenes gehört und so weiter und so fort. So, wenn ihr im spirituellen Bewusstsein verankert werden wollt, ist es ganz wichtig, über diese Grenze des falschen Egos hinwegzukommen. Und es wird nur sein, wenn ihr ein Visa habt. Hm? Für diese Grenze braucht ihr ein Visa. Klack. Stempel, Visa-Stempel. Da steht drauf, ein Diener, eine Dienerin. Ihr werdet sehen, vorher ins Bewusstsein, ins Spiritual Bewusstsein kommt, wird euer Passport durchgeblättert. Und da zählt nicht, was ihr alles an Ehrentitel habt, die im materiellen, in dem Land des Kontrollierens und des Manipulierens und des Genießens gewonnen habt. Da zählen nicht eure Pokale, die ihr erlangt habt, nach dem materialistischen Maßstäben. Dann zählt, ob da der Stempel drin ist. Sie ist eine gute Dienerin. Er ist ein guter Diener. Krishnas. So findet man, fängt man an, seinen Platz zu finden. Seva, Dienst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele unserer Freunde Krishnas oder der Devotees, die außerhalb leben, sich manchmal fragen, wie kann ich auch zu einem Devotee werden und auch weiterhin außerhalb leben? Ist ganz einfach. Ihr müsst finden, wo ist euer Dienst zu Krishna, zu den Devotees. Wenn ihr das findet, dann habt ihr plötzlich euren Platz. Dann fühlt ihr euch plötzlich total wohl in eurem spirituellen Leben. Und diesen Dienst zu Krishna kann man ausführen, da braucht man nicht im Tempel zu leben. Und es heißt sogar, es ist besser, außerhalb zu leben und an den Tempel zu denken, als im Tempel zu leben und an außerhalb zu denken. Es gibt auch solche Bewohner im Tempel. Also ganz intensiv, das sieht man ihnen an der Stirn geschrieben, an was sie denken. Besser außerhalb zu leben und an diese spirituellen Themen zu denken, als im sogenannten Äußeren, alles sich so nett gekleidet zu haben wie ein Devotee, aber an außerhalb zu denken. Viel wichtig. Die spirituelle Leben fängt hier im Bewusstsein an, nicht in Äußerlichkeiten. Seinen Platz zu finden im Leben muss im Bewusstsein beginnen. Und da ist ganz wichtig, was tun wir in unserer Beziehung zu Krishna? Höheres Sein ist höheres Verbundensein. Also, wie sind wir mit Krishna verbunden? Was hast du heute für Krishna getan, Madhu Mangal? Das ist, was zählt im Spirit. Anlagen und so, und dann dort seinen Platz zu finden. Aber bitte lasst uns nochmal resümieren. Höheres Sein ist höheres Verbundensein. Ich habe die Gewahrung, dass ich mich zu oft wiederhole, würde ich es gerne nochmal sagen. Höheres Sein ist höheres Verbundensein. Und wir sind mit Krishna verbunden durch Dienst. Wir sind ewige Diener Gottes, ewige Diener Krishnas. Wenn wir diesen Punkt verstanden haben, dann werden wir diese Kraft verspüren, die Holzlatte verspüren, wenn sie richtig verankert ist. Wir werden diesen großen emotionalen Inspirationsschub verspüren, die der Musiker verspürt, wenn er den Paukenschlag genau in Verbindung mit den anderen Instrumenten setzt. Gut getimt. Wir werden diese Freude finden, diese göttliche Inspiration, die durch uns hindurchkommt, die Künstlerin oder der Künstler verspürt, die den Strich genau richtig setzt, sodass alle Farben, alle Formen plötzlich einem assistieren, dienen praktisch, um das Thema zum Vorschein zu bringen. Wir müssen auch so das Thema unseres Lebens finden und alles andere, was wir dann tun, ist nur noch die richtigen Instrumente zu spielen, damit das Thema klar und klar artikuliert zum Vorschein kommt. Wenn wir das unser Thema gefunden haben im Leben, dann werden wir im richtigen Platz sein. Dann werden wir auch richtig situiert sein. Ein Mensch ohne eine Mission ist ein toter Mensch. Das ist auch eine Definition von Leben. Hier in diesem Kreis möchte ich sagen, ein Mensch, der seine spirituelle Aufgabe gefunden hat, nur er ist hat seinen Platz und damit das Leben im Leben. Hare Krishna, vielen herzlichen Dank. Wie ihr gemerkt habt, wollte ich heute nicht so ganz und gar allgemein sprechen, sondern auf etwas zu sprechen kommen, was wichtig und auch praktisch anwendbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass noch Fragen zu diesem Thema bestehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, also bitte sagt eure Fragen, kann ich dazu was sagen. In Zagreb habe ich Indra Djuna Maharaj gesehen. Das war an dem Tag, wo wir uns auch gesehen haben. Und Rita, ja. Über diesen Platz im Leben finden. Indra Djuna Maharaj hatte, wir haben Kirtan gemacht, das habt ihr, glaube ich, nicht erlebt. Und dann hat er plötzlich den Kirtan gestoppt und hat gesagt, mein Daumen hier, und dann habe ich geguckt auf den Daumen, die ganzen Anfang fandelt viele umstehende, so eine richtige Traube, ist nicht der schönste Daumen im Universum. Aber ich schätze ihn doch sehr hoch ein. Denn er dient mir. Nun stellen wir uns die Situation vor, durch einen Unfall würde der Daumen getrennt sein vom Körper. Und würde auf dem Boden liegen. Sofort würde der gleiche Daumen, der sonst durchaus anziehend wirkt in bestimmten Umständen, zumindest nicht abstoßend wirkt, der gleiche Daumen würde abstoßend sein. Stellt euch mal vor, ihr geht da dran vorbei und so ein Daumen, der krümmt sich noch und lässt so eine Schwingspur da, kommt sich so in Richtung Hospital. Das würde durchaus drastisch aussehen, so markant halt, makaber fast. Nicht? Also man würde in einem respektvollen Kreis drum gehen und sich schnellstens aus dem Staub machen, nicht? Wenn man einigermaßen gesund denkt. Nicht? So ist es, dieser Daumen ist deswegen wertvoll, sagte in der Dumme Maharaj, und auch anziehend, weil er verbunden ist mit dem ganzen Körper. Und dem Körper verbunden durch Dienst. Also, beim Aufnehmen von Gegenständen ist er wichtig. Wichtig ist er am Webstuhl, beim Tippen, kling, kling. Auf die Leertaste tippen mit dem Daumen, wenn man 10-Finger-System macht. Beim Chanten ist er eine durchaus wichtige Position. Ne? Durch die Verbindung ist er wertvoll. So ist es auch mit unserem Leben. Wenn wir unseren Verbindungsplatz haben, wo sind wir verbunden, dann ist es gut. Aber wenn wir losgelöst sind von Krishna, wirkt das Ganze nicht so anziehend, das Leben. Ist nicht so beachtenswert im Grunde genommen. Ist durchsetzt von diesen Mentalitäten zu genießen und zu kontrollieren. Das ist so ein einfacher, aber noch so ein tiefer Punkt. Sehen wir, ich habe dieses Thema, ist ja das Thema im Krishna-Bewusstsein. Man hört das in der ersten, wenn man die erste Seite in der Bhagavad Gita aufsteht, findet man, ich bin ein Diener Gottes. Es ist trotzdem immer wieder so frisch und aufs Neue so schockierend, wenn wir es auf eine bestimmte Art und Weise hören, weil dieses Thema wirklich zu verwirklichen bedeutet, dass wir tausende von Lichtjahren reisen in unserem Bewusstsein, nämlich von unserem alten Konzept, dem materiellen Konzept, zu dem spirituellen Konzept. Deswegen kann man es nicht oft genug sagen. Ich sage es wirklich nochmal, höheres Sein ist höheres Verbundensein. Und das geschieht durch Dienst. Mich macht das selber so glücklich. Ich könnte über komplizierte Yoga-Sorten sprechen und Techniken, aber wenn man das hört mit dem Dienst, das ist praktisch. Da gehen wir mal mit beiden Beinen über die Erde. Da kommen wir mal zum Punkt, zum Knackpunkt unseres Lebens. So finden wir unseren Platz im Leben. Seva. Seva in Sanskrit heißt nicht nur dienen. Seva in Sanskrit heißt eine Verbindung herstellen. Das kennen wir selbst in der Welt. Wenn ein Mann eine Frau besonders schön findet, dann kommt er hilfreich und ein bisschen verlegen an der Türmatte, kratzend. Sieht. Öffnet die schöne Frau und dann sagt: Ich habe einen Blumen mitgebracht hat, selber pflückt und wird knallrot schon. Und durch diesen Dienst, nicht, erinnert euch an eure wichtigen Beziehungen, habt ihr da nicht mal Dienst dargebracht? Mal was geschenkt vielleicht? Oder sagen wir mal die beiden Augen zugemacht, wenn der andere Blödsinn geredet hat nach eurer
Auffassung oder Auffassung, nicht? Kennt man das nicht? Ist doch sehr praktisch. So, das müssen wir praktizieren in Bezug zu Krishna. Ha? Sorry, jetzt, dass nicht gleich wieder welche erschreckt aufstehen, dass ich mich im Bild. Das muss man in Bezug zu Krishna praktizieren. Prabhupada hat deswegen das Wort Bhakti. Bhakti sagt sowas wie Hingabe. Hat er sehr, sehr bewusst so übersetzt. Bhakti hat als hingebungsvolles Dienen übersetzt. Ist euch das mal aufgefallen? In vielen Übersetzungen findet ihr Bhakti, Yoga der Hingabe. Aber Prabhupada hat es sehr praktisch gemacht, dass das auch, dass da auch was geschieht, das müssen wir anwenden. Wie gesagt, ja, hingebungsvolles Dienen. Ist euch schon mal aufgefallen? Weil da wird die Verbindung hergestellt. So, Hare Krishna. Ihr seid noch ein bisschen ein sprachloses Publikum heute. Deswegen würde ich dann vorschlagen, dass wir hier enden. Ist eigentlich auch so ein klarer Punkt, da kann man nur sagen, ja, Schluck, wie mache ich das jetzt in meinem Leben? Und das wollte ich auch bezwecken. Gut, habt recht, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte entschuldigt meinen temperamentvollen Stil, den man vielleicht hier nicht so gewohnt ist. Ich meine es wirklich nur gut, aber meine Beispiele sind manchmal ein bisschen, ich gebe es zu, ein bisschen krasser. So predigt man halt, wenn man, so wie ich, unermüdlich in ganz Kreise kommt, die einfach ein bisschen aufgerüttelt werden müssen. Nee, bei manchen von euch war es bestimmt nicht nötig. Gut. Dann wünsche ich euch ein schönes Sonntagsfest noch. Es gibt jetzt das Sonntagsfestmahl. Alles Gute für euren eigenen spirituellen Pfad und denkt doch mal nach, wie ihr euren Dienst zu Krishna anfangen könnt. Wenn ihr zum Tempel kommt, könntet ihr nicht eine Blume mal mitbringen für Krishna? Könntet ihr, oder wenn ihr mit Freunden seid, könntet ihr nicht ein bisschen Prasadam ihm geben? Spirituelle Speise, die ihnen hilft, auf den spirituellen Pfad zu gehen. Bestimmt gibt es irgendwas, was ihr einzeln machen könnt, wie ihr das noch vertiefen könnt. Das müsst ihr aber selber finden. Srila Prabhupada ki jai, Sri Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.